Are you not entertained? Are you not entertained?
Herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Und ich nicht. Aber ich darf dir ein paar Fragen dazu stellen. Ich bin nicht bereit für die heutige Folge.
Nicht?
Wir werden das noch besprechen. Aber ich bin nicht bereit. Aber ich bin gespannt gleichzeitig.
Nur weil ich gesagt habe, ich habe 4 Anläufe gebraucht, damit ich mir den Film noch einmal anschaue.
Ich habe nur einen gebraucht.
Nein, das ging nicht in einem Aufwaschen. Ich meine, der Film war dann nur dazu fast 3 Stunden.
Ja gut, das muss man dazu sagen. Falls die Leute noch nicht ganz drauf gekommen sind, worum es geht mit dem Titel und so. Unser heutiges Artefakt ist ein Film.
Mhm.
Ausgegraben aus den Archiven des Ridley Scotts.
Ah ja.
Ich meine, es ist schon 21 Jahre her, seit er rausgekommen ist. Kaum zu glauben, aber doch.
Und wenn etwas 20 Jahre in der Erde war, kann man es ja auch schon wieder problemlos ausgraben. Aber bevor wir uns um den Film jetzt ein bisschen kümmern, wir haben für die letzte Frage, die wir hatten auf Instagram und Facebook, wo wir euch gefragt haben, was eure Lieblingsfolgen sind, kurze Rückmeldungen bekommen von ein paar von euren Leuten. Und wir haben jetzt erst geschrieben gehabt, Galla Placidia ist unsere Lieblingsfolge, beziehungsweise von der Natascha auch die mit dem Wagenrenner mit Axtbuch.
Die war exzellent, ein bisschen ein Artefakt schon, eigentlich, vom letzten Jahr. Ich glaube, die zweite Folge war das, genau. Sehr frühe Folge, noch nicht so wirklich das Konzept gehabt. Und mir hat so gut gefallen, weil es so eine tolle Story war einfach.
Eben, also es geht darum, dass die Sachen wirklich Geschichten erzählen.
Genau, ja.
Und die Folgen, die von euch genannt worden sind, waren einerseits auch die Galla Placidia, dann die Folge mit dem Geld. Also mit dem Aureus des Nero und die Attila-Folge.
Das heißt beim Geld nur, weil du gesungen hast wahrscheinlich. Ganz am Anfang.
Nein, nicht nur deswegen.
Der Attila war auch gut.
Der Attila war auch gut. Das heißt, wir haben jetzt schon 2-mal die Völkerwanderungszeit eigentlich.
Stimmt.
Und dann ist noch genannt worden die Folge vom Schöckl, also die Gastfolge von Manfred. Wo ja dieses Jahr die neuen Ausgrabungen am Schöckl gewesen sind, wo ich auch schon sehr gespannt bin, was da rausgekommen ist. Dann die Folge mit Mithras, die ja sehr interessant ist.
Die war super.
Dann die Gastfolge mit Johanna, wo es um Scherben gegangen ist. Und alles mit den Etruskern.
Die Etrusker wurden mehrmals genannt. Ich glaube, die Leute mögen die Etrusker. Punkt.
Und die Völkerwanderungszeit.
Ich glaube, wir werden ihnen auch das bieten, was sie haben wollen.
Also ich habe mir jetzt für diese Staffel ja vorgenommen, ich möchte ein bisschen was über die Vandalen erzählen, weil die einfach, die haben so einen schlechten Ruf in der Weltgeschichte und das völlig zu Unrecht.
Können wir ja drüber reden. Aber bevor wir das machen,
ja,
kommen wir zurück. Wir wandern in die Zeit 2000 zurück. Ausgegraben die DVD aus. Oder die Blu-ray, falls es das schon auf Blu-ray gibt.
Gibt schon, ja.
Und begeben uns in die Zeit der faken Gladiatoren, wozu du uns dann ein bisschen mehr im Detail nachher erzählst. Falls irgendjemand den Film noch nicht gesehen hat, ich glaube, wir werden Spoiler drin haben, ohne viel drüber nachzudenken. Also schaut es euch an und kommt dann wieder oder hört es euch an.
Oder schaut euch eine kurze Zusammenfassung irgendwo an, vielleicht irgendein YouTube-Video. How Gladiator Should Have Ended oder sowas in der Art.
Das ist exzellent. Oder Everything Wrong With. Und dann den Filmtitel, da gibt es auch etliche, die exzellent sind. Ganz kurz zur Handlung. Also so die Rahmenhandlung ist eigentlich immer in dem Film der Konflikt zwischen Maximus und Commodus, würde ich sagen. Das ist so Held und Anti-Held. Jeder Held braucht einen Anti-Held. Es fängt mit einer großen Schlacht an gegen die Germanen. Es kommt der Kaiser Marco Aurel vor. Er ist schon sehr alt. Die Schlacht geht gut für die Römer aus, kurz gesagt. Und weil der Kaiser schon zu alt ist, überlegt er, was die Zukunft von Rom ist, und dem General wird dann die Last zugesprochen sozusagen, dass er wieder helfen soll, die Republik herzustellen. So, jetzt kurzer Auftritt Commodus. Er kommt daher, will seinen Papa begrüßen und kommt dann drauf. Er ist nicht der Thronfolger sozusagen, sondern der Herr General Maximus wurde dieser Aufgabe übermittelt. Er ist fürchterlich enttäuscht und dann passiert eben diese eine Szene, dieser Katalysator für ihn. Er kommt drauf, okay, er kriegt die Schätzung seines Vaters nicht. Er erstickt seinen Vater, den Kaiser, und Chaos bricht sowieso aus. Und er erhebt sich selbst zum römischen Kaiser. Weil eben dieser Konflikt da ist, soll Maximus hingerichtet werden, seine Familie wird hingerichtet. Er selber überlebt, also der Hauptcharakter, kommt aber zu spät, um seine Familie zu retten. Es passiert diese eine super traurige Szene, wo er eben seine Familie sieht, die gehängt worden ist und es ist alles abgebrannt und so weiter. Er ist verwundet, fällt in Ohnmacht und wird als Sklave verschleppt und wird von dem sehr spannenden Charakter, der Proximo, von ihm gekauft und zum Gladiator ausgebildet, kurz gesagt. So, ich glaube, den Rest kennen die Leute auch schon. Bevor du den Film auseinander nimmst, oder zumindest die Teile, wie hätten Gladiatoren dargestellt sein sollen, was falsch war damit, möchte ich nur kurz sagen, ich mag den Film sehr gern. Mir ist bewusst, dass der historisch komplett inakkurat ist. Das ist mir bewusst. Ein paar Stellen kenne ich, wo ich weiß, okay, das war sicher nicht sehr gut recherchiert. Ich habe ein bisschen ein eigenes Auge auf diesen Film. Ich habe die Nostalgie, darum mag ich ihn sehr gern. Ich schaue ihn mir an aus dem ganz einfachen Grund, weil er gute Unterhaltung ist. Weil er ein bisschen eine Realitätsflucht ist. Weil er ist super ästhetisch, der Film, kann man nicht sagen. Und quasi um die Frage von Russell Crowe zu beantworten, ob es mir gut gefällt und ob ich gut unterhalten bin. Ja, ich bin gut unterhalten, dankeschön. Ich finde, die Geschichte nimmt einen mit, zum Großteil. Es gibt Teile, die, gut, Geschmackssache. Der Pathos ist halt, er spielt hundertprozentig mit dem Pathos, oder?
Definitiv, ja.
Vor allem da, ich finde, viele Charaktere haben einfach eine innere Motivation, die sie auch ausleben. Weil manche sind einfach sehr dreidimensional, finde ich, in der Hinsicht. Wobei natürlich der Film sehr auf dieses Testosteron in die Richtung geht. Kann man mögen, muss man nicht. Verstehe ich, wenn nicht. Es gibt einen Antagonisten, mit dem man sogar am Anfang ein bisschen mitfühlt. Deren Ziel es einfach ist, Liebe und Respekt seines Vaters und dann vom Volk, vom Römischen, zu erhalten, dass er nicht tot. Was ich auch sehr schön finde, ist einfach auch dieses Hin und Her zwischen den beiden Charakteren. Dieses wirklich Versus. Es ist definitiv dieses, der Maximus kriegt all die Aufmerksamkeit im Sinn von, er ist ein sehr guter Führer. Der Commodus halt eher nicht, weil er egozentrisch ist. Er kriegt die Liebe von Marco Aurel, der andere halt nicht. Genauso wie von der Schwester, die hatten halt mal miteinander. Und ja, auf der einen Seite, der eine ist voller Loyalität und Stärke unter Anführungszeichen und der andere ist halt auf Macht und Stärke aus. Dann auch bildlich wird, wenn sie einen Dialog haben, oft das Gegenteil gezeigt. Also das haben sie ganz gut gemacht, was vielleicht nicht lustig war, aber ich irgendwie witzig fand. Das habe ich erst beim jetzt nochmal durchschauen gesehen. Ganz am Anfang wird ja, Spoiler, die Leiche vom Maximus aufgehoben und weggetragen. Und die Leiche vom Commodus wird einfach stehen gelassen.
Ist das noch nie aufgefallen?
Nein! Es hätte wahrscheinlich nicht witzig sein sollen, aber ich fand es witzig. Ich finde, es gibt Stellen im Film, die gut mit der Spannung spielen, die Spannung wird gut aufgebaut. Und was ich ganz zuletzt noch erwähnen will, bevor du loslegst, ist Hans Zimmer und die Musik. Ich glaube, ohne seine Musik wäre es echt nichts. Ich glaube, der Film wäre nichts. Ich glaube, er trägt den Film durch.
Aber du musst dann die Zweitkomponistin auch dazu nennen, die Lisa Gerard, die ja gleichrangig mit ihm den Soundtrack komponiert hat.
Ja, definitiv.
Als australische Singer-Songwriter und die auch andere Soundtracks gemacht hat. Also ja, Soundtrack, gebe ich da vollkommen recht, ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt den letzten Hans Zimmer-Film ja im Kino gesehen, das ist der Dune. Da tragt auch der Soundtrack extrem viel, aber ja, der Soundtrack ist nicht der Schwachpunkt des Filmes.
Nein, das definitiv nicht.
Und nachdem ich am Soundtrack nichts auszusetzen habe, komme ich jetzt gleich einmal zu dem Punkt, wo ich da mal sagen werde, was am Film realistisch und historisch überliefert ist. Welche Fakten sozusagen.
Okay.
Die Fakten sind, es gibt ein römisches Reich mit Rom als Hauptstadt.
Ja,
es check. Gibt einen Kaiser Marco Aurel, der herrscht zwischen 161 und 180. Es gibt die Markomannenkriege, sind nämlich mehrere, zwischen 166 und 180, beziehungsweise 182.
Check.
Es gibt einen Kaiser namens Commodus, allerdings 180 bis 192.
Aha.
Commodus hat eine Schwester, eine gewisse Lucilla.
Ja.
Die lebt auch so, 148, 150 bis 182. Dann haben sie noch insgesamt 12 weitere Geschwister. Marco Aurel war sehr produktiv. Es gibt in Rom das Kolosseum, wo 50.000 Leute Platz haben. Das kommt da drin sogar auch vor.
Check.
Es gibt Gladiatorenkämpfe. Und es gibt Legionen, also Legionäre. Und es gibt die Prätorianergarde. Okay. Und das ist jetzt einmal hergenommen worden, einmal wild durcheinander gemischt. Und da kam dann etwas raus, was zum Teil so arg verfälschend ist, dass es jemanden, der historisch vorbelastet ist, wie ich, die Grausbirn aufsteigt. Ich habe den Film relativ früh im Kino gesehen, wie er rausgekommen ist. Das war so im Sommer 2000, ist er ungefähr zu uns gekommen. Ich war mit einer Freundin und Kollegin dort. Wir sind im Kiez gesessen, haben uns den auf Englisch angeschaut. Und sie sagt nach einer halben Stunde, ich gehe nie mehr mit dir ins Kino. Du regst dich die ganze Zeit über alles auf. Ich sage, aber das stimmt doch, schaut, das ist doch ein Scheiß. Und sie, na, schau dir jetzt den Film an.
Ja.
Und
so, du sollst dir keine Doku anschauen, du sollst dir den fiktiven Film jetzt anschauen.
Das Problem ist nur, der Film ist eben als das historisch akkurateste Historien-Antiken-Drama verkauft worden von Ridley Scott und seinen Leuten, dass man mit einer komplett anderen Erwartung in den Film geht.
Ja, das ist problematisch, ja.
Und von dem Punkt her, wie gesagt, es passt nichts zusammen. Also einfach Marc Aurel wird nicht von seinem Sohn umgebracht, sondern stirbt wahrscheinlich an der antoninischen Pest an der Grenze oben in Vindobona, also im heutigen Wien. Andere Quellen sagen, er stirbt in Sirmium, also am Balkan, aber es ist eher Vindobona wahrscheinlich. Er wollte nicht, dass die Republik wieder eingeführt wird. Nein, überhaupt nicht. Nein. Wie sie auf die Idee kommen, denke ich mir...
Sie haben ein Konfliktpotenzial erstellen müssen.
Ja, das hätte auch gereicht, wenn er sagt zum Maximus, du übernimmst jetzt die Kaiserherrschaft anstelle für meines Sohnes. Das hätte er machen können, weil es ist die Zeit der sogenannten Adoptivkaiser, wo sich die Kaiser die fähigsten Herrscher als Nächste ausgesucht haben, die adoptiert haben und mit Grooming schon einmal für ein paar Jahre herangezüchtet haben. In der Realität hat Marc Aurel gesehen, dass Commodus ein fähiger Herrscher ist, ihn 3 Jahre lang als Co-Herrscher schon eingesetzt gehabt und mit ihm mitregiert. Also Commodus ist zwar sicher ein problematischer Charakter, aber er ist zumindest zum Herrscher eingesetzt worden von seinem Vater. Es ist kein Sieg über die Markomannen in diesem Jahr, es ist nicht die entscheidende Schlacht. Wie Marc Aurel stirbt, gibt es noch immer den Krieg mit den Markomannen. Der Frieden kommt erst durch die Friedensverhandlungen des Commodus. Okay. Deshalb nennt er sich auch Germanenbezwinger dann in seinen Inschriften. Commodus kämpft als Gladiator in der Arena, das ist auch überliefert, aber er wird nicht im Gladiatorenkampf getötet, sondern er wird 192 von einem Sparring-Partner-Wrestler namens Narcissus erwürgt. Wahrscheinlich im Auftrage einer Verschwörung, die da im Hintergrund tätig war.
Der Charakter von Russell Crowe hat...
Eigentlich hätte Narcissus heißen sollen.
Aber es passt nicht zu dem Heldenbild, darum haben sie es geändert.
Genau, genau. Lucilla als Charakter, sie ist verwitwet. Sie hat einen gewissen Lucius Verus zuerst geheiratet gehabt. Das war der Mitkaiser von Marco Aurel, der allerdings 169 an der antoninischen Pest verstorben ist. Sie hatte mehrere Kinder mit diesem Lucius Verus. Aber den Lucius Verus aus dem Film, den Sohn, der ist schon früher verstorben. Es gibt andere Kinder, aber die sind nicht im Film. Sie ist selbst eine sehr fähige Politikerin gewesen, was man mitkriegt da. Und ich habe kurz darauf hingewiesen, dass es 14 Kinder gegeben hat von Marc Aurel. Davon sind 2 Zwillingsgeburten gewesen. Die ältere war unter anderem Lucilla mit einem Bruder. Und jünger ist dann Commodus mit einer Schwester. Mhm. Also die haben das da irgendwie so zusammengezogen. Möglicherweise wollten sie das hinweisen, auch, dass sie Zwillinge sind, aber sie ist einfach die Ältere. Und sie intrigiert nach der Thronbesteigung des Commodus gegen ihren Bruder. Und es kommt zu einer Verschwörung, wo sie auffordert, ihn umzubringen, was ein bisschen im Film auch drinnen ist. Das ist im Jahr 182, also 2 Jahre nach der Thronbesteigung. Commodus wird das gesagt und er verbannt sie nach Capri in den ehemaligen Kaiserpalast des Tiberius und lässt sie dann im selben Jahr dort umbringen. Also es ist ein gewisser historischer Aspekt ist da, dass es da Intrige gegen Commodus gegeben hat, aber nicht um die Republik einzuführen, sondern damit sie Kaiserin wird. Weil sie hatte schon den Titel Kaiserin bis zu dem Moment, wo Lucius Verus gestorben ist. Danach hat sie noch einmal geheiratet, einen Anführer, also einen Politiker und Militär, der ein bisschen auch in den Charakter von Maximus reingeht.
Deshalb wahrscheinlich auch die Geschichte mit dem... Die Liebesgeschichte ein bisschen. Mhm.
Was im Film auch genannt wird, ist, das erwähnt der Proximo, dass Marc Aurel die Gladiatorenkämpfe verboten hat. Weshalb er in die Provinz nach Nordafrika muss. Das stimmt nicht. Marc Aurel hat Änderungen gemacht. Es gibt Steuerreformen. Das heißt, Gladiatorenkämpfe werden bevorzugt bei der Steuer, weil die sind relativ teuer. Er hat in Antiochia die Gladiatorenkämpfe verboten, weil die einen Usurpator gegen ihn unterstützt haben. Aber nicht in Rom. Was bei Marc Aurel allerdings ist, er hat, weil er so ein Problem gehabt hat mit den Markomannenkriegen und seinen Legionären, er hat sehr viele Gladiatoren als Legionäre rekrutiert, weshalb es zu wenige Gladiatoren gegeben hat für die Spiele. Weshalb dann ein paar Leute, unter anderem ein Prokurator in Gallien, draufgekommen sind, naja, wir könnten ja, wenn wir die Christen verhaften, könnten wir die Christen in die Arena schicken als Gladiatoren. Das ist dann irgendwie herumgetrickst worden, weshalb es dann immer wieder heißt, der unter Marc Aurel hat es Christenverfolgungen gegeben. Mm. Okay. Aber es ist alles so, es ist eben zusammengerührt und irgendwas anderes rausgemacht worden.
Ja, viele verschiedene Fakten scheinbar, die einfach in einen Topf.
Ja. Und auch am Ende, es ist ja dieses Bild, Commodus stirbt in der Arena, bleibt dann eben als Leiche liegen. Und danach schaut es aus, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Und
mit der Musik dazu.
Ja. Aber Fakt ist, nach der Ermordung des Commodus gibt es das sogenannte Fünf-Kaiser-Jahr, 192, 193, wo sich 5 Thronprätendenten drum streiten, wer neuer Kaiser wird. Und wer sich dann durchsetzen kann, ist Septimius Severus, der die severische Dynastie gründet und in Carnuntum an der Donau von seinen Legionen ausgerufen wird zum Kaiser. Schau. Das heißt, wieder eigentlich zurück zum Ursprungspunkt, wo Commodus eigentlich herkommt.
Genau.
Von der Donau. Im Maximus ist eine Mischung aus verschiedenen Charakteren. Mhm. Es ist dieser Narzissus.
Ja.
Es ist Spartacus als legendärer Anführer der Gladiatorenaufstände. Es ist ein frührömischer Politiker namens Cincinnatus, der im 5. Jahrhundert vor als mehrmals zum Diktator ernannt worden ist vom römischen Senat in Zeiten von Krisen. Dann, es gibt die legendäre Szene, wo er am Pflug steht, gerufen wird, er soll ein Heer anführen, dann weggeht, die Samniten, glaube ich, in dem Fall schlägt, wieder zurückkommt und seine Ernte einbringt. Also das ist das Motiv von Maximus, der eigentlich nur ernten gehen möchte.
Viel. Diese er als Farmer, er... Genau. Heim, Mutter Erde, soll ich sagen. Ja.
Und dann gibt es einen gewissen Marcus Nonius Macrinus und der war Legat und Berater von Marc Aurel. Und der kommt auch noch ein bisschen rein als historische Figur.
Okay.
Das ist wirklich cool. Ein Konvolut. Und beim Wort Legat kommt schon mal gleich ein Kritikpunkt dann auch meinerseits.
Bei welchem Wort, Entschuldigung?
Legat. Mhm. Also er ist Legionsanführer oder Präfekt, wäre auch noch eine andere Variante. Mhm. Maximus ist nicht General. Es gibt kein General im römischen Heer. Das ist entweder der Titel Legat oder der Titel Präfekt. Okay. Wenn es in der Spätantike wäre, wäre er Magister Militum und dann wäre er sowas wie der Stilicho und der Aetius, den wir ja auch schon gehabt haben in den spätantiken Folgen.
Okay. Das heißt, die Bezeichnung.
Die gibt es nicht. Mhm. Also Generalismus ist eine Bezeichnung aus der frühen Neuzeit eigentlich eher. Die ist mit der ja, großen Kriegsführung der Neuzeit eher kommt.
Aber auch, man kriegt im Film ja auch diesen, das Heer hat auch ein bisschen so diesen Nachgeschmack von vielleicht nicht einem römischen Heer, sondern eher das, was wir aus dem 20. Jahrhundert kennen.
Also diese Anfangsszene mit der großen Schlacht in Germanien, das ist ja so, also die Rüstungen, wird man überall finden, die Rüstungen, die Ausrüstungen der Legionäre sind zum Teil fantasievoll, die Helme, die sie tragen, die Rüstungen, die sie tragen, sind zum Teil 100 Jahre älter, zum Teil noch weiter älter. Dann ist das Problem, man sieht die Rüstung der Reiter. Maximus ist ja auch bei der Kavallerie.
Ja.
Und der als Kavallerist müsste ja eigentlich einen Schuppenpanzer tragen. Und dann dürfte er nicht so diesen schönen Lederpanzer, den er dann später mit den Pferden hat, tragen. Mhm. Geht nicht. Es gibt keine Steigbügel bei den Pferden. In den Filmen werden meistens allerdings Steigbügel verwendet für die Sicherheit der Reiter.
Ja,
Steigbügel kommen bei uns erst eigentlich so richtig mit dem Mittelalter, wahrscheinlich schon mit dem Frühmittelalter.
Mhm.
Die ersten Steigbügel gibt es in Indien und China, in den ersten zwei vorchristlichen Jahrhunderten, aber das sind keine direkten Steigbügel, das sind zum Teil Zehenbügel. Also bis das zu uns kommt, dauert das einfach.
Mhm.
Die römischen Legionäre halten sich am Sattel, indem sie eine andere Konstruktion von Sattel haben.
Ich verstehe.
Die Sache mit den Katapulten und den Ballisten am Anfang.
Mhm.
Das sind Waffen, die du bei Stadtbelagerungen einsetzt und nicht in einer Feldschlacht. Du kannst kleinere Katapulte einsetzen, ja, aber nicht das. Und dann brennt alles. Und dann brennt der Wald. Und dann gibt es Brandpfeile. Es gibt keine Brandpfeile in der Antike.
Nein, gibt es nicht.
Das ist ganz, das ganz schlimm. Das
hat sogar ich gewusst.
Dann gibt es diese Bezeichnungen auf den Legionsfahnen, auf den Vexillationen.
Okay. Siehst du, sowas habe ich nicht geachtet.
Das sind diese roten Tücher, wo draufsteht Legio eine Nummer, in dem Fall ist es meistens 3 oder 4. Dann steht Felix und dann ist ein liegender Löwe. Goldener Löwe auf rotem Grund. Okay. Als Lennitz, da sage ich super.
Schön.
Es gibt den Löwen relativ selten bei den Legionszeichen, aber es gibt eine Legion, die sogar den Namen Felix hat, und das ist die Legio Flavia Felix, die 4. Legion. Die ist sogar in den Markomannenkriegen vorhanden.
Okay.
Aber alle Zeichen von allen Legionen, die du siehst, sind die eine Legion.
Ach so.
Und das geht nicht, weil eine Legion sind 5500 Mann. Und bei den Markomannenkriegen waren mindestens 9 Legionen vollständig dort und Abteilungen von 11 weiteren Legionen. Das heißt, da waren mindestens 60.000 Mann.
Wahnsinn, das sind viele Leute.
Er hat zum Teil Legionen extra nur für diesen Feldzug oder für diese Feldzüge ausheben lassen, damit er gegen die Germanen vorgehen kann.
Mhm.
Und er hat dann trotzdem nicht gewonnen, weil es im Territorium der Germanen auch ist.
Mhm.
Da hat es nicht einmal genutzt, wenn er mit Napalm reingebombt hätte. Das hätte er nämlich auch noch gemacht. Auf das habe ich nämlich auch noch gewartet.
Ja.
Also diese Ausrüstung der Legionäre ist einfach...
Man ist findet
wenig Ausrüstungen, die wirklich gut sind in Filmen, die historisch akkurat sind. Aber alles, was so weiter sonst an Kleidung getragen wird, ist schlimm, finde ich.
Also du kannst mir gern noch genauer sagen, was du meinst. Mir ist das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, so als komplette Laie, ist, dass manche Kostüme ein bisschen ausgesehen haben wie Plastik. Und für einen Blockbuster, viele Sachen haben also vom Set her echt gut ausgeschaut, kann man nicht sagen. Einfach nur vom Ästhetischen her, ob es akkurat ist, scheinbar nicht wirklich. Aber es hat mich auch mich selber als Laie gestört, dass manche ein bisschen wie Plastik ausgeschaut haben.
Das ist definitiv. Also bei den Gewändern von der Lucilla zum Beispiel,
ja.
Also ihre Gewänder waren dann zusätzlich noch mit diesen sehr eng, okay, aber dann haben sie immer so diese Querbänder in allen möglichen Richtungen gehabt, wenn ich mir gedacht habe, das muss jetzt nicht sein.
Yeah.
Die Frisur war jetzt auch nicht unbedingt, dass sie in die diese Phase der Kaiserzeit gepasst hat, weil man kennt die ganzen Kaiserinnenporträts mit den Frisuren und ihre Frisur, nein, eher nicht.
Okay.
Aber das führt dann schon zu Sachen wie von der Ausstattung dazu.
Mhm.
Also wir haben, also was mir am meisten ausgefallen ist, sind diese unmotivierten Büsten und Statuen, die überall herumstehen. Egal wo. Im Garten des Senators Gracchus, im Zelt des Kaisers an der Front.
Da steht Zelt waren unglaublich viele Büsten.
Und vor allem da stehen irgendwelche, ich habe mir gedacht, das müssten irgendwelche Kaiser sein. Ich habe dann einer könnte Augustus sein, einer, vielleicht einer von den Philosophen, schwer zu erkennen, aber im Schrein, im Hausschrein des Kaisers, steht eine riesige Statue der Artemis von Ephesus. Und ich frage mich, warum? Wenn ich Kaiser bin, verehre ich nicht die Artemis von Ephesus, sondern den Jupiter.
Zumindest.
Ja, aber da steht die Artemis von Ephesus. Und ich denke mir, fesch, aber ja, warum? Random. Komplett random.
Aber was mich aber eher gestört hatte, die eine Szene, wo der Commodus die Buste attackiert, dass den weder aussieht wie der Schauspieler,
ja.
Mir ist der Name jetzt wieder entfallen.
Richard Harris.
Richard Harris.
Dumbledore.
Ich weiß, Entschuldigung. Asche über mein Haupt. Noch sonst wer, genau.
Eben auch nicht wie Marc Aurel. Und vielleicht haut er ja deshalb auf die Büste, weil sie denkt, nein, das ist nicht aus wie mein Vater. Das ist doch grauenhaft.
Ja.
Also das ist, ja, also Büsten, Statuen, die irgendwo herumstehen,
ja.
Völlig unmotiviert, zum Teil auch eben nicht erkennbar, dann haben die Büsten alle diese leeren Augen und man weiß, die sind entweder sind sie eingelegt gewesen oder sie sind aufgemalt gewesen, die Augen in der Zeit. Das ist auch wieder das Phänomen, dass Leute manchmal nicht wissen, dass die Antike eigentlich bunt und lebendig war und für uns sie meistens einfach nur weiß. Ist, weil wir nur diese weißen Marmorstatuen als Kopien haben. Dann gibt es die Geschichte mit dem Tattoo SPQR am Arm. Das ist das Zeichen der Legion. H, wie, so, wo kommt das her? Die Togati in Rom oder die Senatoren, die reinkommen,
ja.
Senatoren, großartig. Das sind die Senatoren Gaius und Falco. Und ich habe mir gedacht, aha, das sind jetzt die Nationalratsabgeordneten Hans und Franz. Weil Senatoren haben eigentlich immer drei Namen. Falco ist noch dazu nicht einmal ein lateinischer Name, sondern ein germanischer Name. Und Gaius ist wirklich der Hans, so häufig wie der ist. Und dann gibt es noch den Gracchus, aber das ist dann
okay.
Eigenes Thema.
Okay.
Dann die Togati, die Senatoren in Rom, sie haben die Togen und dann haben sie diese roten Streifen.
Die Togen.
Vollkommen okay.
Ja.
Und dann gibt es die drei Hauptsenatoren, die haben schwarze Streifen und dann gibt es noch irgendwann im Kolosseum welche mit blauen Streifen. Und ich denke mir, what? Sind das jetzt die Fraktionen, dass man das auseinanderhalten kann? Ich weiß
vielleicht
das nicht.
Damit man nicht alle vermischt, weil einfach alle gleich ausschauen.
Es gibt ja nur die drei Senatoren mit Namen.
Ja, aber alle anderen
den dazu
Statisten
Annahmen
schauen
sind.
Gleich aus
ja.
Im Hintergrund.
Und vielleicht jubeln.
Ja.
Und dann sitzt der Commodus auf diesem Thron und auf dem Thron, auf der Rückseite ist eine Umschrift.
Mhm.
So abgekürzte Buchstaben. Mhm. Das ist eine Münzporträt-Umschrift.
Okay.
Ein Thron zu der Zeit ist ein Amtssessel und der Amtssessel ist ein Klappstuhl, der hat nicht so ein Ding hinten.
Okay. Das war wieder dieses typisches Bild von uns, was wir als Thron interpretieren.
Genau, und warum gebe ich aber eine Münzumschrift drauf, die okay zum Teil stimmt, das ist eine Umschrift, die wirklich den Commodus nennt, aber ich kann nicht einmal sagen, von wann die ist, weil sie vergessen haben, seine Konsulatsbezeichnung und die tribunizische Gewalt reinzuschreiben.
Okay.
Okay. Im Kolosseum.
Ja.
Das Kolosseum ist ja zum Teil als normales Gebäude aufgebaut worden und dann gibt es den oberen Stock, der ist als CGI aufgestockt und du siehst keinen Unterschied. Also die CGI ist genauso wie die Musik super.
Schön gemacht. Also die Gebäude sind generell alle sehr schön.
Und auch diese Tiger sind ja CGI und du siehst das nicht.
Also.
Aber im Kolosseum, in der Arena. Das sind diese komischen Stipfel am Rand.
Mhm.
So ganz viel Stipfel. Und wenn du dich an die Wagenrennen-Folge erinnerst, da habe ich erwähnt, dass es im Circus Maximus zwei von diesen Stipfeln gibt. Das sind die sogenannten Mäte.
Genau.
Das sind die Wendepunkte für die Wagen.
Damit sie immer rumfahren, ja?
Die sind im Circus Maximus. Die sind nicht im Kolosseum, weil im Kolosseum hast du nicht diese Wagenrennen.
Ach, das sollen diese Stipfel
sein. Das sollen diese Stipfel sein. Die schauen ganz gleich aus und die sind da anscheinend ich habe keine Ahnung, was die drin sollen.
Vielleicht war einfach...
Phallus-Symbole?
Bestimmt, immer und überall. Vielleicht war um 17 Uhr einfach ein Rennen angelegt.
Nein, ich weiß nicht.
Okay, nein.
Nein.
Vergiss es.
Dann im Haus des Senators Gracchus an der Wandmalerei siehst du die Wandmalerei der Villa der Mysterien aus Pompeji.
Mhm.
Mit denselben Fehlstellen, wie sie nach den Ausgrabungen gehabt hat und nicht, wie sie eigentlich sonst ausschauen hätte können.
Mhm.
Auf der anderen Seite siehst
du... Copy-Paste?
Ja, komplett siehst du Reliefs von römischen Grabdenkmälern.
Ja.
Im Haus.
Spannend.
Okay.
Hätte ich nicht gern im Haus, aber...
Bei der einen Szene, wo sie das erste Mal zum Kolosseum hinkommen, siehst du über dem Torbogen des Kolosseums eine Inschrift. Und die ist mir jetzt das erste Mal erst aufgefallen.
Ich habe nicht so genau geschaut. Erzähl mir.
Da steht nämlich Ut Roma cadit ita orbis terrae.
Okay. Irgendwas mit der Erde.
Genau. So nach dem Motto, wenn Rom fällt, dann fällt auch der Erdkreis.
Ah,
so. Das ist ein Zitat, das stammt aus dem 8. Jahrhundert. Von einem gewissen Beda Venerabilis, der ein angelsächsischer Mönch und großer Kirchengelehrter in Britannien ist, der ein Werk geschrieben hat eben über die Geschichte der Angelsachsen, und dann gibt es irgendwann auch die Geschichte von Rom. Und das ganze Zitat lautet irgendwie, wenn der Koloss oder das Kolosseum fällt, dann fällt Rom, und wenn Rom fällt, fällt die Welt. Zusammengefasst.
Mhm. Wie kommt das dorthin jetzt?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genauso gut, wie ich mich gefragt habe, wie kommt der Helm von Sutton Hoo zu den Helmen der Gladiatoren, die sie sich aussuchen können, unterm Kolosseum?
Wir haben eine Folge zu Sutton Hoo, wenn sich das jemand anhören möchte. Du hast mir den Screenshot geschickt von dem. Und dann habe ich mich kurz nicht ausgekannt. Und dann hast du mir zurückgeschrieben, das ist aus dem Film. Und ich habe das nicht bemerkt. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den echt nicht gesehen. Und dann ist mir ein Lichtlein aufgegangen, dass Kostüm- und Equipment-Designer vielleicht sich nicht zusammengesprochen haben mit Historikern oder mit wem man sich da überhaupt zusammenspricht.
Ich weiß nicht genau. Nein, haben sie definitiv nicht. Die haben einfach, weiß nicht, vielleicht haben die einfach irgendwo Internet recherchiert, zu der Zeit noch eher weniger, aber wir haben jetzt irgendwelche Museumsführer, wir schauen nochmal, was uns gefällt, und nehmen das mal raus.
Schnipseln das raus, kleben das alles auf, Helme, sieht gut aus.
Es sind sowieso
Uniformen,
Helme
rot,
aus allen Zeiten. Du hast Helme aus der Römischen Republik, aus dem Römischen Kaiserreich, du hast Fantasiehelme, du hast Wikingerhelme, Maurenhelme, also du hast alles da drinnen.
Oje.
Diese Kettenteile bei den Helmen dazu.
Ja.
Oder diese Spitzdinger, gerade dass sie nicht irgendwelche preußischen Pickelhauben drinnen verwendet haben.
Diese Tierhelme gab es ja auch ungewöhnlich.
Meinst du jetzt diesen, der ausgeschaut hat wie ein Stier?
Ja. Okay.
Was also ein Kulminationspunkt ist die Rüstung von Commodus.
Erzähl mir von seiner Rüstung.
Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass er im Prinzip während des ganzen Filmes dieselbe Rüstung anhat. Nur zuerst hat er das Schwarz an und zum Schluss in der Arena hat er das Weiß an, weil es halb bei Weiß mir sofort aufgefallen ist.
Boah, das Weiß. Das hat mir, okay.
Also die weiße Rüstung beim letzten Kampf in der Arena.
Oh ja, genau. Die allerletzte.
Genau. Erstens einmal weiß als Leder. Und dann ist die Darstellung auf seinem Brustpanzer plus der ganze Rest bis auf die Beinschienen eigentlich die Statue des Augustus von Prima Porta.
Okay.
So. Prima Porta hatten wir auch eine Folge, nämlich die Gartenfolge.
Ja.
In dieser Villa der Livia ist auch eine Statue des Augustus gefunden worden, der einen Brustpanzer anhat.
Ja.
Auf diesem Brustpanzer ist die Geschichte drauf, dass die an die Parther verlorenen Schlachtzeichen der Legionen zurückgegeben werden unter seiner Herrschaft. Und das hat der Commodus die ganze Zeit an im Film. Er hat es in den dunklen Rüstungen an und er hat es zum Schluss an. Und nur, mir ist es zuerst zum Schluss aufgefallen und dann erst, dass er eigentlich immer dasselbe anhat.
Okay, das ist schade, weil es passt auch nicht zu seinem Charakter, diese Geschichte.
Na,
wenn ich sage nichts, dass es halt metaphorisch ist und vielleicht hat er es deshalb an und deshalb ist die Geschichte auf seinem Brustpanzer, aber es passt dann halt auch nicht wirklich zu seinem Charakter dazu.
Also das ist ein ziemlich schlimmer Punkt und das ist das, was mir wirklich die Galle zum Überlaufen gebracht hat, jedes Mal beim Anschauen, dass er eigentlich der lebende Augustus von Prima Porta ist.
Ja, nein.
Und dafür kriegt die Frau einen Kostüm-Oscar.
Ja.
Nein.
Kostüme waren es nicht so ganz.
Nein. Gott sei Dank, Drehbuch hat es nicht gekriegt. Beim Drehbuch hat es auch nicht ganz. Ich möchte nämlich nochmal zu diesen Senatoren zurückkommen.
Bitte.
Also wir kennen drei Senatoren namentlich. Das ist der Gaius, das ist der Falke und das ist der Gracchus.
Gracchus, genau.
So.
Der Ärger bekommt.
Und die werden immer nur mit diesen einzelnen Namen genannt. Das eine ist ein Vorname, das andere ist eigentlich ein Familienname und das dritte ist ein Beiname.
Ah.
Es gibt in der Geschichte von Rom einen gewissen Gaius Gracchus.
Ah.
Das ist Gaius Sempronius Gracchus, das ist der Bruder des Tiberius Gracchus. Das sind die großen Reformer des 2. Jahrhunderts vor Christus, die sich für die Landreform, für die arme Bevölkerung einsetzen. Also gegen die Patrizier, für die Plebejer und so mit dem Senat in Konflikt kommen, weshalb sie dann auch im Auftrage des Senates umgebracht werden. Und ich glaube, sie haben diesen einen Gaius Gracchus hergenommen und auf zwei Charaktere aufgeteilt. Ja. Und der dritte, der Falco, ist sowieso der Verräter, der Speichellecker beim Commodus. Dieses Konzept, was der Senat ist, das ist auch etwas, was mich sehr gestört hat, weil da gibt es ein Zitat drinnen, ich glaube vom Gracchus. The Senate is the people chosen from among the people to speak for the people. Nein, ist es nicht. Der Senat, das sind die Reichen. Du kommst in den Senat nur rein, wenn du eine gewisse Anzahl an Geld hast. Und du wirst nicht so gewählt, dass du wirklich von der untersten Schicht kommst. Es gibt ja in Rom die verschiedenen Verwaltungsposten, unter Anführungszeichen, die für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Es gibt die, die extra für die Plebejer geschaffen worden sind. Und es gibt die für die Patrizier. Und der Kaiser, der Augustus, als erster Kaiser, übernimmt ja dieses Volkstribunat, das ja eigentlich für die Plebejer geschaffen ist, und übernimmt es in seine Funktion rein. Das heißt, der Kaiser ist der, der für das Volk zuständig ist. Und der eigentlich den Gegenpol zum Senat bilden sollte.
Ja.
Also, und der Punkt, das ist also...
Geht sich dann halt mit dem Commodus nicht aus, weil der halt egozentrisch, egoistisch ist und nicht wirklich fürs Volk steht, sondern, ja.
Und der eine Punkt, der immer wieder auftaucht, ist die Sache mit dem Daumen. Rauf, runter.
Ja.
Was ein zentraler Punkt in allen Gladiatorenkämpfen, Darstellungen ist, wenn der Daumen oben ist, überlebt er, wenn der Daumen unten ist.
Ja.
Das Problem ist, man weiß nicht genau, wie diese Fingergeste ausgeschaut hat. Sie nennt sich Pollice Verso, also Vertreter Daumen.
Ja.
Das kann irgendwie sein, das kann so mit allen Fingern abgespreizt sein, kann verborgen. Es gibt die Theorie, dass der Daumen verborgen heißt, dass er lebt und wenn er nach oben zeigt, stirbt er.
Ist auch relativ klar.
Ja.
So Signal, ja.
Aber die Sache, dass mit Daumen nach unten jemand stirbt, kommt aus einem Historiengemälde des 19. Jahrhunderts, wo es einer reingeschrieben hat. Obwohl es dann sofort große Probleme gegeben hat danach und gesagt worden ist, nein, das ist nicht akkurat. Aber das hat sich festgesetzt und spätestens mit Thumbs up in Facebook ist es sowieso, ist alles okay mit Daumen nach oben.
Ja, aber das ist auch wieder ein Aspekt von wir, so wie mit dem Thron, wir kennen Daumen nach oben als positiv, Daumen nach unten als negativ und das hat man da eingeführt, ja. Gut, das mit den Daumen hat anders ausgeschaut. Wir haben das zwar so im Blickfeld, wir haben das so tief in uns drinnen teilweise. Aber wie war es denn dann bei den Gladiatoren wirklich? Wie hat der das Leben ausgeschaut?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Gladiatorenkämpfe etwas komplett Urrömisches sind. Es ist unklar, die Römer sagen selbst, sie haben das von den Etruskern übernommen, aber es gibt relativ wenig etruskische Darstellungen, die wirklich solche Gladiatorenkämpfe zeigen. Man weiß, dass die ersten Gladiatorenkämpfe in Rom im 3. Jahrhundert vor stattgefunden haben. Und zwar hat man sie im Rahmen von Totenfeiern veranstaltet.
Okay.
Das heißt, eine wichtige Persönlichkeit, ein Senator oder so, ist gestorben und seine Nachfahren haben bei den Totenfeiern Kampfpaare antreten lassen. In dem Fall waren das 3x2 Kriegsgefangene, die gegeneinander gekämpft haben.
Ich habe eine Frage noch dazu, bevor du weiterziehst. Waren das wirklich so, wie wir das jetzt so im Kopf haben, Sklaven in dem Sinn?
Zum Teil. Also es gibt mehrere Varianten, wer jetzt zum Gladiator wird. Es gibt die Variante Sklave, es gibt die Variante Kriegsgefangene, es gibt die Variante verurteilte Verbrecher, es gibt die Verurteilung, nämlich dass du dazu verurteilt wirst, in eine Gladiatorenschule zu gehen. Oder es gibt die Variante, dass du als Freiwilliger reingehst.
Das wollte ich fragen. Also es war... nie frei, aber scheinbar es gibt Ausnahmen.
Es gibt Ausnahmen, das sind die sogenannten Auctorati, die verpflichten sich für eine gewisse Anzahl an Kämpfen oder an Jahren in einer Gladiatorenschule zu bleiben und an den Munera, also Munus, Munera, das sind die Kämpfe, diese großen Spiele, teilzunehmen. Eine Gladiatorenschule selbst heißt Ludus, also wie das Spiel bei uns, es ist die Gladiatorenschule. Mhm. Und man sieht...
Ludus Proximus Ma Mi?
Proximi.
Ja.
Wäre es in dem Fall vom Proximo meinst, ja.
Genau.
Nein, aber man sieht, sie gehen in Rom in den Ludus Magnus. Und der Ludus Magnus, der steht da über dem Eingang, ist die Gladiatorenschule direkt neben dem Kolosseum. Das ist korrekt. Ich habe eben gesagt, dass die ursprünglichen Gladiatorenkämpfe im Rahmen von Totenfeiern waren. Aber es ist dann mit der Zeit so beliebt worden, dass man Leute gegeneinander kämpfen lässt, dass man geschaut hat, dass man immer einen größeren Raum dafür kriegt. Also man hat es immer in einem großen Kontext, wie zum Beispiel am Forum Boarium oder so gemacht. Und man hat dann mit der Zeit auch hölzerne Tribünen errichtet, damit mehr Zuschauer sich das anschauen können. Und ab der späten Republik, also ab dem 1. Jahrhundert vor, sind sie extrem beliebt beim Volk.
Was auch wieder so ein Punkt war im Film, dass sie so beliebt sind beim Volk und das Volk möchte den Maximus sehen.
Genau, das Volk möchte, oder einfach den, der am besten den kämpft, sehen. Den
besten Kämpfer sehen. Mhm.
Es gibt dann auch noch eine komplett strikte Abfolge von diesen Monara. Die dauern meistens einen ganzen Tag. Und sie sind in verschiedene Teile gegliedert. Am Vormittag sind die Tierhetzen, die Venationes. Zu Mittag gibt es ein paar knackige Hinrichtungen. Und am Nachmittag sind die Gladiatorenkämpfe dann angesetzt.
Boah!
Ich sage deshalb knackige Hinrichtungen, weil die römischen Hinrichtungen waren wirklich knackig.
Meinst du damit kurz oder spannend?
Spannend, okay. Weil Verbrecher sind zum Teil basierend auf antiken Mythen hingerichtet worden.
Oh je.
Wenn du zum Beispiel dazu verurteilt wirst, einen Ikarusflug zu machen, wirst du wo runterkaut. wenn du die Tötungsart des Ichion kriegst, wirst du auf ein Rad geflochten und das wird angezündet.
Oh je.
Und wenn du die Hinrichtungsart der Pasiphae kriegst als Frau,
oh je,
kommst du in eine große Stierfigur rein und dann kommt der große Stier, der dich von hinten begattet. Also Hinrichtungsmethoden bei den Römern, die sind super blutig.
Kreativ auf jeden Fall.
Die Gladiatorenspiele sind auch blutig, aber sie enden nicht immer damit, dass einer der beiden Gladiatoren stirbt.
Sondern der erste, der liegt, oder?
Nicht einmal das.
Okay.
Es gibt nämlich eine komplett strikte Abfolge. Es ist immer, oder in den meisten Fällen, ein Zweikampf. Mhm. Und es gibt einen Schiedsrichter für den Zweikampf.
Ja.
Das heißt, ich glaube, der kommt kurz irgendwann einmal, siehst an im Film mit so einem Holzstab. Das ist ein Schiedsrichter.
Mhm.
Jetzt kämpfen zwei miteinander und das sind in den meisten Fällen unterschiedliche Waffengattungen. Das macht es nämlich aus, dass du unterschiedliche Waffengattungen gegeneinander antreten lässt.
Ja.
Und die schauen halt zum Teil auch darauf, weil die sind ja aus einer Gladiatorenschule. In einer Gladiatorenschule bist du ja nicht nur 2-3 Wochen, sondern du wirst ja angeworben oder angekauft. Das heißt, du bist eigentlich ein Investment von dem Betreiber der Gladiatorenschule.
Ja.
So ein Betreiber, also der Proximo, ist in dem Fall ein Lanista.
Mhm.
Das ist der offizielle Titel. Und die führen ihre Gladiatorenschulen ja gewinnorientiert. Das heißt, sie nehmen schon die am besten geeigneten Gladiatoren, aber die müssen sie mal durchfüttern und durchtrainieren,
klar,
bis sie mal so 2 bis 3 Kämpfe im Jahr machen können. Mhm. Und der vermietet dann seine Gladiatorentruppe an Veranstalter, entweder an den Kaiser oder irgendwo in der Provinz an andere Leute.
Ich verstehe.
Und der muss ja auch darauf achten, dass seine Gladiatoren nicht, also dass es gut ausschaut, was sie machen. Are you not entertained? Von Russell Crowe.
Genau.
Das heißt, es sollte schon länger dauern, sie sollten kein Kanonenfutter sein und ja, sie sollten vielleicht so kämpfen, dass es zwar blutig ausschaut, aber dann im Endeffekt keine allzu schweren Verletzungen sein. Und man weiß, es gibt Absprachen zwischen den einzelnen Gladiatoren, weil die kennen sich ja.
Mhm.
So eine Gladiatorenschule, die Leute, die dort wohnen, heißen Familia. Und manchmal weiß man, es gibt die Absprache, du verletzt mich jetzt nicht allzu schwer und ich werde verlieren und solche Sachen.
Weißt also du, ein bisschen wie das WWE.
Komplett. Wrestling. Also Wrestling ist das, was im modernen Sport noch dem Ganzen am ähnlichsten ist. Mhm. Weißt du, hast immer die Duelle eigentlich miteinander.
Ja.
Und dann kämpfen sie halt, das dauert halt eine Zeitl, je nach Waffengattung. Und sobald einer mal am Boden liegt oder seinen Zeigefinger, seinen rechten, erhebt, ist das das Zeichen der Aufgabe.
Okay.
Und dann geht der Schiedsrichter dazwischen,
entweder
foltert dem anderen in den Schwertarm und hält ihn fest oder er haltet seinen Stab dazwischen und sagt, so, jetzt ist einmal Stopp.
Ja.
Und jetzt kommt die Entscheidung, wie soll das ausgehen? Und da gibt es unterschiedliche Angaben, wie viele von diesen Leuten, von den Verlierern, dann das auch wirklich überlebt haben. Und je früher in der Kaiserzeit, desto eher haben sie überlebt. als dass je länger die Kaiserzeit dauert. Also im Laufe der Zeit sind die Spiele immer blutiger geworden. Aha. Also es gibt Berechnungen, dass am Anfang nur 20% der Verlierer getötet worden sind und im 3., 4. Jahrhundert dann 50%.
Okay.
Was dann natürlich auch schon ein ziemliches
Blutspektakel
oder? Und das sind mehrere hundert Sesterzen oder Denare, die da halt im Sand verschwinden, weil der ausblutet.
Ja, weil du hast ihn mal ausbilden müssen.
Du hast ihn mal ausbilden müssen, du hast ihn durchfüttern müssen. Ja. Also für die Laniste ist das natürlich auch... Die machen dann, also der Vertrag mit den Veranstaltern ist so, sie zahlen eine Leihgebühr und wenn einer stirbt, kriegt er halt den Kaufpreis.
Mhm.
Aber das muss er halt dann auch verhandeln. Kann er sich was Neues kaufen.
Das wird teuer, ja.
Ja. Es gibt Untersuchungen im Gladiatorenfriedhof von Ephesus. Die sind vom Österreichischen Archäologischen Institut durchgeführt worden. Da hat man einen Gladiatorenfriedhof ausgraben.
Mhm.
Und da, seitdem kann man relativ viel über Ernährungsweisen der Gladiatoren sagen.
Spannend, ja.
Gladiatoren sind nämlich nicht so große Fleischesser, wie man annehmen würde.
Weil man würde sich denken, die Muskeln brauchen Fleisch.
Nein, die Muskeln brauchen vor allem Kohlenhydrate. Das heißt, die haben hauptsächlich Gerstenbrei und Bohnen gegessen.
Mhm.
Das heißt, die meisten haben extreme Probleme mit Karies gehabt.
Mhm.
Und es gibt relativ hohe Konzentrationen von Calcium und Strontium in den Knochen, weshalb sie davon ausgehen, dass die eine Art Energy Drink aus Knochenasche zu sich genommen haben auch noch.
Oh.
Es gibt aber keine Mangelernährung bei den Gladiatoren. Das heißt, okay, die sind immer gut durchgefüttert worden. Und man sieht zum Teil auch sehr gut verheilte Verletzungen. Das können Schnittverletzungen sein, das können Brüche sein. Und es gibt da immer wieder die Sache, zum Beispiel Galen, das war der berühmte Arzt von Marc Aurel, der war auch zeitlang Gladiatorenarzt. Der hat von sich behaupten können, unter mir ist kein Gladiator in der Arena gestorben. Die sind wirklich alle gut versorgt worden.
Voll gut, ja.
Und auch an Krankheiten sind sie eher nicht gestorben.
Mhm.
Man weiß, dass Masseure für die Gladiatoren da waren.
Physiotherapeuten für die Sportler.
Ja, komplett. Ja, die Muskeln, die du auftrainierst.
Klar.
Weil was an den Knochen auch zu sehen waren, waren die sogenannten Muscle Marker. Das heißt, es gibt eine starke Muskulaturanbindung auf den Armen und auf den Beinen. Das heißt, dort habt ihr extreme Muskulatur ausgebildet.
Mhm.
Das heißt, mit der ganzen Ernährung sehr Kohlenhydrat, dass sie Fettpölsterchen gehabt haben, um kleinere Verletzungen abzufangen, muss man davon ausgehen, dass das alle ziemliche Bunkerl waren.
Mhm.
Also eher so wie der Ralf Möller als Hagen im Film, als wie der Russell Crowe, der eher schlank und agil ist.
Ja.
Es gibt die auch, aber die hauptsächlichen sind eher so Kampfschweine.
Kästen.
Komplett. Und es gibt ja verschiedene, je nach Ausrüstung, verschiedene Waffengattungen, das habe ich schon gesagt. Man kennt meistens den Retiarius, das ist der mit dem Dreizack und mit dem Netz.
Mhm.
Dann gibt es den sogenannten Thraker, der hat, also wenn sie ein Schwert haben, ist es immer das Kurzschwert der Gladius, deshalb passen sie Gladiator, weil sie dieses Kurzschwert der Legionäre haben.
Genau.
Alle haben sie eigentlich Helme auf,
okay,
bis auf den Retiarius. Dann Thraker hat noch Beinschienen, noch Armschienen, ein Schild. Dann gibt es noch den Murmillo, das ist die schwergerüstete Variante, der hat den großen Armeeschild, den Scutum.
Cool. Mhm.
Dann gibt es einen Hoplomachus, der hat eine Lanze und ein Kurzschwert und ein Schild. Dann gibt es den Secutor, der ist ähnlich wie der Murmillo, aber der hat beim Helm eine komplette Sichtfeldeinschränkung, der sieht sehr wenig.
Okay, dafür ist er aber ziemlich
gerüstet. Ist er ziemlich gerüstet.
Mhm.
Dann gibt es den sogenannten Equus, der ist beritten, hat Lanze und Schwert. Dann gibt es den Esedarius, der ist am Streitwagen.
Ah, ja.
Die Streitwagen kommen ja auch vor,
ja, genau.
Aber es gibt keine Repartierarmbrust, bitte.
Nein.
Aber es gibt Frauen bei den Gladiatoren. Weil es kommen ja auch diese Amazonen im Film vor.
Die kommen vor auf den Wegen drauf, ja.
Und es gibt zumindest ein Relief, das sich im British Museum befindet, das wahrscheinlich auch aus Ephesus stammt, wo zwei Amazonen, naja, zwei Gladiatorinnen genannt sind.
Mhm.
Eine heißt Amazon und eine heißt Achillia.
Ach, schau.
Und die sind beide begnadigt worden. Das heißt, es hat ein Unentschieden gegeben. Und sie haben beide praktisch den Sieg davon getragen. Und der Unentschieden ist sehr, sehr selten.
Spannend, cool. Das heißt, unter den Gladiatoren spezialisieren sie sich auch noch auf eine bestimmte Waffe oder
genau,
eine Kampfart und so.
Auf eine Kampfart, auf eine Rüstungsart. Und das, was es gibt im Film schon ein paar von diesen Murmillo-artigen oder Retiarius-artigen, den einen mit diesem großen zweihändigen Hammer. Mhm. Es gibt einen mit einem zweihändigen Hammer, der kommt bei den frühen Spielen vor. Das ist der, der den letzten Schlag tätigen soll, wenn einer der Gladiatoren am Boden liegt und der andere den nicht umbringen kann. Mhm. Und das ist dann eine Anlehnung wahrscheinlich an den Charon von den Etruskern mit seinem Hammer.
Ach, aus der Halloween-Folge.
Aus der Halloween-Folge, mhm. Genau. Also, und Lebenserwartung ist wahrscheinlich so irgendwo unter 30, sagen wir es einmal so.
Bist du, okay.
Was aber ungefähr so die Lebenserwartung auch von den Durchschnittsräumern der Zeit ist. Aber sie sind zumindest besser ernährt gewesen.
Okay, ja, mussten sie ja sein.
Ja.
Sonst hätten sie es nicht weit geschafft.
Nein.
Das malt auf jeden Fall ein bisschen ein genaueres und richtiges Bild von den Gladiatoren.
Ich hoffe es zumindest.
Ein bisschen richtiger als das Gott. Also, man muss natürlich dazu sagen, es ist schade, dass so eine riesige Produktion nicht auch den Rat der Experten angenommen hat oder was, wo auch immer das schiefgelaufen ist, weil das wäre...
Sie hatten Experten.
Ja.
Allerdings, die meisten haben dann ihren Namen zurückgezogen und wollten nicht mehr genannt werden. Okay. Es gibt im Abspann eine einzige Forscherin, die genannt wird, das ist Kathleen Coleman von der Harvard University. Ja. Sie ist eine Professorin für Classics und der Schwerpunkt liegt in frühkaiserzeitlicher Literatur und vor allem aus trajanischer Zeit. Also sie ist rein für die literarischen Quellen zuständig gewesen und man merkt dann, dass sie niemanden hatten, der sich die Ausstattung angeschaut hat.
Ja, das Visuelle dann nicht ganz dazu passt hat. Na. Was schade ist, weil wenn sie schon die Möglichkeit haben, so einen großen Blockbuster zu machen, er hat uns bewegt, generell von der Story her, aber es ist schade, dass man nicht auch ein bisschen akkurater war damit, dass man dann nicht ein bisschen mit der Geschichte ein bisschen besser umgeht. Wie auch immer das gelaufen ist mit dem Film. Ich glaube, wir könnten noch 10.000 Stunden drüber reden, schätzungsweise. Aber man weiß auch, dass der Film auf jeden Fall einen Einfluss hatte, was auch immer dieser Einfluss war. Ob das weitere Sandalenfilme und historische Filme waren.
Die Serie Spartacus auf alle Fälle.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Da gibt es wenigstens Muckis.
Du, der Hagen.
Boah, na.
und für manche 12-Jährige, so wie mich, hat er einfach sehr viel Freude ausgelöst. Und jetzt sitzen wir halt da und reden noch ein bisschen über die Geschichte darüber und wie es halt sein soll. Danke dafür auf jeden Fall.
Bitte gerne. Danke, dass du das ertragen hast, wie ich den Film zerpflückt habe.
Du, voll fair. Das ist absolut fair. Vielleicht machen wir mal eine eigene The Gladiator-Version, wo dann alles stimmt draus.
Wow.
Weil aus der Geschichte gibt es genauso spannende Geschichten. Also. Mhm. Genau, also ich glaube, den Film muss man einfach als was höchst Fiktives sehen, damit man ihn auch genießen kann. Historiker und Archäologen und Archäologinnen schauen es vielleicht nicht so gern an, aber einfach als fiktive Geschichte vielleicht genießen und dann passt das schon. Oder einen Podcast draus machen, einfach zerpflücken, das macht genauso viel Spaß.
Finde ich schon, macht sogar mehr Spaß.
Ja, danke für die Infos auf jeden Fall.
Bitte gerne.
Falls jemand noch Fragen dazu hat oder Anmerkungen, ich bin mir sicher, es haben sehr viele Leute noch Anmerkungen und das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Ihr könnt uns gerne schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren Social Media Kanälen überall auch Artefakte erzählen.
Und hören könnt ihr uns ja auf Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, Player FM, auch über unseren Blog Artefakte erzählen. Falls ihr uns unterstützen möchtet mit unserem neuen Vorhaben, wir möchten ja gerne eine kleine Expedition für unsere neue Videofolge machen, dann könnt ihr das auch machen auf Buy Me a Coffee, auch unter Artefakte erzählen.
Und soweit, schönen Tag noch, wo auch immer ihr seid.
Oder schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Baba.
Tschüss.